auch, dass ich heute Morgen hier sein darf. Ich bin sehr gerne hierher gekommen. Aidlingen ist für mich nichts Fremdes. Ich möchte vielleicht zu Anfang ein paar Worte zu mir, zu meiner Person sagen. Vielleicht ist es ganz gut, wenn man weiß, wem man da zuhört. Also mein Name ist Harald Binder und ich bin gebürtig ganz hier aus der Nähe. Ich bin in Böblingen geboren und aufgewachsen in Holzgerlingen. Auch mein Glaube, die ersten Schritte meines Glaubens haben mit Aidlingen etwas zu tun. Ich ging als noch kleiner Junge in die Kinderstunde in Holzgerlingen zur Schwester Else Völsch und bin dann auch öfters an Pfingsten mit Rad und Zelt hier nach Aidlingen gefahren und habe manchmal, wie ich das vor 2 Jahren wieder erlebt habe, bis zu den Knien im Morast gestanden. Also die Knie, das ist weit übertrieben, aber es war schön. Ich habe in Holzgerlingen dann im Laufe der Zeit in CVJM mitgearbeitet, in der Jugendarbeit. Ich bin dann von Holzgerlingen weg nach Reutlingen, habe dort Chemie studiert an der Fachhochschule, habe meine Diplomarbeit in Tübingen am Institut für Pflanzenphysiologie gemacht und ich habe mich gestern Abend noch mal daran erinnert, an jene Tage. Ich weiß noch, ich bin das Semester lang dann in der Mittagspause runter in die Stadt gefahren. Ich war oben auf der Morgenstelle und bin im Kupferbau gesessen bei Eberhard Jüngel und habe Vorlesungen gehört. Was war das? Gerechtigkeit bei Paulus. Hat er eine Vorlesung gehalten und ich hatte auch noch das Vergnügen, Karl Popper in Tübingen zu erleben in einem Seminar. Ich bin dann anschließend, weil mich die Chemie immer noch begeistert hat, nach Konstanz an die Universität und habe dort dann noch einmal Chemie studiert. Sie haben noch gar nichts versäumt, ich erzähle nur von mir. Habe dort Chemie studiert und gehe dort jetzt mit der ganzen Familie. Ich bin im 13. Jahr verheiratet. Habe mit meiner Frau zusammen 4 Kinder und zeitweise 2 Pflegekinder. Gehen dort jetzt in eine Krishona-Gemeinde. Und wenn ich heute Morgen vielleicht das eine oder andere Mal nicht ganz so konzentriert bin, dann deshalb auch vielleicht, weil ich mich heute eigentlich zerteilen müsste. Wir haben heute Morgen, die haben jetzt auch angefangen, einen Einkehrtag des Mitarbeiterrats und sie planen dort über das Organigramm unserer Gemeindestruktur und ja, da bin ich heute Morgen auch schon in Gedanken gewesen. Vielleicht zum Einstieg, als ich gestern Morgen bei uns am Frühstückstisch mit 2 Studenten saß, haben wir die Losung gelesen und da war ein Liedvers von Arno Pötzsch und da ich ja in Gedanken doch auch schon mit Aidlingen beschäftigt war, ist das hängen geblieben und ich möchte diesen Vers gerne vorlesen. Wir werden nie ergründen Tag, Leben, Tod und Nacht. Wir können nur verkünden den, der ob allem wacht. Die Wunder nur erzählen zum Preis des Herrn der Welt und ihm uns anbefehlen, der Erd und Himmel hält. Ich möchte, bevor wir in das Thema einsteigen, noch mit uns beten. Lieber Herr, wir danken dir für diesen neuen Tag, den du uns geschenkt hast. Und wir danken dir, dass wir hier miteinander nachdenken dürfen, miteinander hören dürfen, miteinander uns zurüsten lassen dürfen, zu dem Dienst, zu dem du uns berufen hast und immer wieder neu berufst. Danke für all das, was wir lernen und wissen können. Wir wollen dich aber auch bitten, dass du uns bewahrst davor, dass wir unser Wissen überschätzen, dass es uns zur Stolperfalle wird. Herr, halte uns bei dir und lass uns das Staunen über dich und dein Handeln, über deine Rettungseinsätze für uns nicht verlernen. Schenk uns immer wieder neu offene Augen, ein offenes Herz, um dich immer wieder neu in den Blick zu bekommen und mit allem, was wir tun, dir die Ehre zu geben. Amen. Schöpfung, Evolution. Vielleicht werde ich heute einige enttäuschen, weil ich, vielleicht müsste ich ehrlicherweise sagen, nicht mehr so kämpferisch bin, wie ich war, weil ich das Thema heute sehr viel gelassener sehen kann, als ich das früher gesehen habe. Und auch, weil ich glaube, dass wir über die Evolution, ich halte das für ein wichtiges Feld der Auseinandersetzung, ganz ohne Frage. Aber die Wichtigkeit dieses Themas scheint mir, wird in manchen nächtelangen Diskussionen, an die ich mich zu Jugendkreiszeiten erinnere, vielleicht manchmal doch etwas überschätzt. Auch vor allem im Hinblick darauf, was denn das diese Diskussion für einen Beitrag leisten kann dafür, dass man Menschen Jesus lieb machen kann. Ich möchte einfach auch Mut machen, die Gelassenheit zu haben, dass man hier die Begrenztheit dieser Diskussion einfach mal zur Kenntnis nimmt. Ich möchte gern zwei Eckpfähle einschlagen für unser Thema. Zwei, ich denke, ganz bekannte Bibelverse. Keine Angst, ich halte jetzt keine Bibelstunde, sondern nur zwei Verse, die mir persönlich für dieses Thema als Eckpfeiler dienen. Der eine Vers steht im ersten Kapitel des Römerbriefs. Dort entfaltet Paulus den Gedanken, warum auch die Heiden, warum auch Menschen, die von Gott nichts gehört haben, die nicht in jüdischer Tradition stehen, warum auch diese Menschen vor Gott schuldig sind. Und die Argumentation, die Paulus dort angreift, die möchte ich lesen ab Vers 18. Römer 1 ab Vers 18. Denn Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart über alles gottlose Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit gefangen halten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen seit der Schöpfung der Welt und wahrgenommen an seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben. Sie wussten, dass ein Gott ist und haben ihn nicht gepriesen als einen Gott, noch ihm gedankt, sondern haben ihre Gedanken dem Nichtigen zugewandt und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Wenn ich das recht sehe, dann sagt Paulus hier, wenn man seine Sinne benutzt und wahrnimmt, was man in der Umgebung, in der Umwelt sehen kann, dann bekommt man deutliche Hinweise darauf, und jetzt halte ich es für wichtig, dass man genau hinsieht, dass da ein Gott ist. Das heißt, Paulus sagt, wenn man die Augen aufmacht, dann erwartet Paulus für sich und für all seine Mitmenschen, dass man ganz selbstverständlich wahrnimmt, da sehe ich Dinge, die sind mir ganz deutlich Hinweis über die kausalen Zusammenhänge hinaus. Und er sagt, die Schuld der Heiden liegt nicht daran, dass sie den jüdischen Gott nicht kennen, sondern die Schuld der Heiden besteht darin, dass dieses Wahrnehmen sie nicht in ein Nachdenken führt, in ein Suchen führt, wer ist der? Wer steckt dahinter? Der andere Pfahl, den ich einschlagen möchte, der steht im Hebräerbrief. Dort kennen viele diesen Vers, diesen bekannten Vers aus Hebräer 11, wie Kapitel 11 anfängt über den Glauben. Zu meinem Leidwesen hören dann viele auf mit Lesen. Oder zumindest das, was man sich gemerkt hat von dieser Bibelstelle. Ich möchte mal die Verse 1 bis 3 lesen. Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, dass man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. In solchem Glauben haben die Alten Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort gemacht ist, sodass alles, was man sieht, aus dem Nichts geworden ist. Durch den Glauben erkennen wir, dass Gott die Welt geschaffen hat. Ich halte das für wichtig, dass wir das deutlich hören. Dass Gott, dass der Gott, der in der Bibel redet, Schöpfer dieser Welt ist, ist keine Erkenntnis unseres Verstands, sondern ist das, wozu uns unser Glaube, der am Wort seinen Anfang genommen hat, am gehörten Wort nach Römer 10, aus dem Glauben heraus sehen wir das, erkennen wir das. Aber ich halte es für einen Irrtum, den auch viele meiner Freunde begangen haben und auch ich an dieser Stelle über die Stränge geschlagen haben, so zu tun, als könnte man mit Sachargumenten, mit klugen Argumentationen diesen Gott der Bibel beweisen. Und ich werde heute Morgen ganz ausdrücklich nicht den Versuch unternehmen, sie mit Argumenten zu füttern, wie sie andere Menschen überzeugen können, dass dieser Gott die Welt geschaffen hat. Das wird ein Versuch werden, der schiefgehen muss. Vielleicht noch eine technische Vorbemerkung. Ich möchte heute Morgen nicht zuallererst ein Programm absolvieren und einen bestimmten Stoffumfang durchziehen. Ich möchte zuallererst einfach da sein. Da sein mit dem, was ich inzwischen gelernt und gelesen habe, was ich mir angeeignet habe. Das heißt, ich bin jederzeit bereit, wenn irgendwelche Fragen auftauchen oder wenn Sie den Eindruck haben, das, was der uns jetzt heute Morgen erzählt, das geht voll an dem vorbei, was uns eigentlich auf den Nägeln brennt. Keine Scheu, wir haben die Möglichkeit, vom Programm abzuweichen. Ich möchte heute Morgen helfen mit dem, was ich kann. Damit Sie ein bisschen den Überblick haben, was ich vorhabe, ich möchte zunächst einmal in einer ersten Einheit darauf eingehen, dass die Evolution in dieser Begegnung mit der Schöpfung ein Weltbild ist und möchte einfach die Wurzeln einmal und die Bedeutung, was das bedeutet, etwas ausleuchten. Denn das scheint mir wichtig zu sein, dass man das einmal versteht, dass das nicht nur irgendein biologisches, eine biologische Idee ist, sondern das ist ein Weltbild. Das möchte ich heute Morgen zuerst einmal verdeutlichen. Und das Zweite, was mir ganz wichtig ist, das Katastrophale in meinen Augen dieses Weltbilds ist nicht so sehr, dass da einige biologische verquere Gedanken herauskommen. Damit könnte ich locker leben. Als Naturwissenschaftler bin ich damit nicht ganz zufrieden, aber als Mensch könnte ich damit ohne Probleme leben. Das Katastrophale daran ist, an diesem Weltbild, dass das, fast hätte ich gesagt, globale, aber ganz umfangreiche Konsequenzen hat, bis hinein in die Verästelungen unseres Alltags. Das spielt zum Beispiel mit, wenn wir heute feststellen, dass wir Probleme haben mit der Ethik. Das steckt zum Beispiel drin in der Problematik, wenn wir über Gentherapie, wenn wir über Organverpflanzung, wenn wir über Abtreibung reden, wenn wir über diese ethischen Aspekte reden und dann oft so wenig dagegen zu halten, dann manchmal auch deshalb, weil wir die Folgen dieses Weltbildes nicht erkannt und nicht durchschaut haben. Und dann möchte ich Ihnen einfach anbieten, jetzt von dem her, was ich gelernt habe, einige sachliche, wissenschaftliche Anfragen an diese Theorie, an dieses Weltbild zu stellen. Das, wo ich mich sehr intensiv damit beschäftigt habe, ist die Frage dessen, was man heute zur Entstehung des Lebens sagen kann, was man darüber in der Schule sagt, was man darüber heute in der Forschung weiß. Darüber kann ich Ihnen einige Dinge erzählen. Ich könnte Ihnen anbieten, dass wir dann weiterhin noch mal kurz einen Ausflug in die Geologie machen. Stichwort einige Fossilien. Das mal angreifen. Und dann etwa ein Thema, das mich momentan sehr intensiv beschäftigt und das bei jedem Vortrag, den ich zu diesem Thema halte, immer wieder kommt und vermutlich auch immer wieder von Schülern die Frage gestellt wird, wie ist das mit den Altern, mit dem Erdalter? Also darüber kann ich Ihnen auch noch ein paar Gedanken vermitteln. Das ist so in etwa angerissen der Fahrplan, den ich mir vorgenommen habe, aber wie gesagt, der steht zur Disposition, wenn irgendwelche Fragen auftauchen. Aber jetzt vergeuden wir nicht mehr die Zeit, sondern steigen ein. Der erste Punkt, den ich deutlich machen möchte, bei Schöpfung und Evolution handelt es sich bei beiden zunächst einmal um eine Weltanschauung, um ein Weltbild. Das ist etwas, was mir wichtig ist. Bitte jetzt nicht sofort den Rollladen runterlassen, wenn man jetzt gehört hat, dass ich so etwas flapsig behaupte, auch Schöpfung sei eine Weltanschauung. Ich kann das nachher noch konkretisieren. Weltanschauung, ich habe mal aus dem Brockhaus, was dort erklärt wird, herausgeschrieben, was dort zu Weltanschauung steht. Weltanschauung, die Auffassung der Welt in ihrer Vielfalt als Sinnganzes und ihr Rückbezug auf das eigene Lebensverständnis. Oft als Grundlage eines Weltbilds. Religion enthält meist Weltanschauung, in lehrmäßiger Form ist aber von dieser zu unterscheiden. Ja? Das heißt also, wenn ich vorher jetzt die Schöpfung auch als Weltanschauung klassifiziert habe, dann kommt das hier zum Ausdruck, dass Religion das durchaus enthält, aber nicht sich darin erschöpft. Hier war das Stichwort Weltbild, auch dazu habe ich noch einiges herausgeschrieben aus dem Brockhaus Weltbild, die Vorstellung vom Ganzen der erfahrenen Wirklichkeit, die in sich mehr als die Summe von Einzelerfahrungen begreift und damit den Grund einer alle Lebensbereiche prägenden geschichtlichen Kultur bilden kann. In speziellem Sinne vermittelt das Weltbild eine Vorstellung von Beschaffenheit, Aufbau und Gesetzen der sichtbaren Welt. Was ich damit meine, habe ich versucht mal in dieser Darstellung etwas anschaulich zu machen. Wir alle stehen, leben in einer Welt. Diese Welt können wir wahrnehmen und wir glauben, dass wir über diese Welt objektive, das heißt von unserer Person abstrahierbare Erkenntnisse gewinnen können. Nun, das trifft für die Naturwissenschaften in gewisser Weise zu, wenn man dann etwas gründlicher nachdenkt, dann sieht man, mit der Objektivität ist das eine Sache, die ist nicht ganz so einfach. Zum Beispiel wissen wir bis heute nicht objektiv, wie unsere Erde aussieht. Auch zu einer Zeit, heute Abend landet die Raumfähre Endeavour zum x-ten Male wieder in Amerika. Sie war wieder oben bei der Raumstation Mir. Wir haben bis heute kein objektives Bild von der Gesamtheit der Erde. Das, was wir in unseren Atlanten heute sehen, auf diesen Satellitenaufnahmen begründeten Bildern, das sind zum größten Teil ergänzte Aufnahmen. Ganz einfach, der Grund dafür ist der, dass unsere Erde auch aus dem Weltraum betrachtet fast immer zu einem ganz großen Teil wolkenbedeckt ist. Das heißt, das, was wir in unserem Atlas sehen, das hat man zwar irgendwann einmal einen Ausschnitt davon gesehen, aber wie unsere Erde objektiv aussieht, wissen wir nicht. Und bei den Geografen gibt es große, umfangreiche Diskussionen, wie man Landkarten objektiv möglichst richtig zeichnet. Das geht nämlich gar nicht. Denn wir packen immer eine dreidimensionale Kugelform, wenn es denn, also in erster Näherung ist das eine Kugel, es ist natürlich beileibe keine Kugel, aber die packen wir auf ein zweidimensionales Blatt. Ja? Das heißt, mit der Objektivität ist das nicht immer ganz so einfach. Ich weiß übrigens nicht, wer gemerkt hat, dass das hier nicht objektiv ist. Das ist so ein Überzug für einen Globus. Da muss man dann so eine ähnliche Maske ausschneiden und kann dann eine Kugel damit beziehen. Das habe ich auf dem Computer einfach etwas gestreckt. Ja? Also auch das hier ist nicht objektiv, obwohl es der Computer gemacht hat. Aber etwas kommen wir auf unser Weltbild, auf unsere Weltanschauung zu sprechen. Meine Behauptung in diesem Bild ist, dass wir die Welt immer nur mit bewaffneten Augen sehen. Immer nur als Brillenträger. Weltanschauung, also nicht nur ich, also bei mir sieht das jeder und manche erkenne ich hier auch, da ist es gar keine Frage, dass die Brillenträger sind. Manche verbergen das etwas geschickt, indem sie Kontaktlinsen benutzen. Aber ich meine das in einem übertragenen Sinne. Wir sind im Blick auf unsere Erkenntnis alle Brillenträger. Anschauliches Beispiel, dass die Wahl unserer Brille unsere Eindrücke von der Welt ganz drastisch beeinflussen. Vielleicht erinnern sich manche an die Zeit, als man im Kino Plastikbrillen mit so roten und grünen Scheibchen verteilt hat. Und dann konnte man, wenn man einen Western im Kino genossen hat, den Westernheld aus der Leinwand reiten sehen. Oder heute gibt es manche Lehrbücher, da ist hinten drin so eine Brille und da kann man irgendwelche Abbildungen davon einen dreidimensionalen Eindruck bekommen. Das ist dann eine Frage, das macht unser Gehirn dann, macht uns diesen Eindruck. Aber wenn wir so eine Brille tragen, dann beeinträchtigt das uns meine Wahrnehmung von der Welt ganz deutlich. Oder ein anderes Beispiel von meinem Sohn, erst gestern, unser jüngster Sohn, inzwischen ist er 6, der kam gestern wieder, lief er in der Wohnung herum mit Sonnenbrille. Das findet er cool. Aber es passiert auch und ist ihm schon passiert, dass er plötzlich die Treppe raufrennt und die Treppe plötzlich seinem Gesicht näher ist, als ihm das lieb ist. Weil er nämlich aufgrund seiner Brillenwahl die Welt nur noch verändert wahrnimmt. Es dringt weniger Licht an sein Auge, als das gut täte. Und deshalb lag er schon manchmal auf der Nase. Die war dann nicht mehr ganz so cool. Das heißt, die Wahl dieser Brille beeinträchtigt die Wahrnehmung der Welt, unserer Umwelt, ganz maßgeblich. Und meine Behauptung ist, wir alle, und das meine ich wirklich so, wie ich das sage, sind Brillenträger. Und ich behaupte, dass jemand, der von Evolution überzeugt ist, Brillenträger ist und die Welt durch diese Brille sieht. Und das ist übrigens, ich möchte das gar nicht verheimlichen, das ist für mich etwas Faszinierendes an der Evolutionstheorie. Dass diese Theorie alles, alles erklären kann. Von der Entstehung des Kosmos bis zum Zustandekommen des Lebens, bis zum Menschen und sogar Anhaltspunkte liefert, wie man daraus extrapolieren kann, wie es weitergeht. Manche hoffen, dass der Mensch dann wirklich noch zum Menschen werden könnte. Also auch da ist durchaus Hoffnung noch vorhanden. Aber das ist das Faszinierende an dieser Idee, an diesem Weltbild. Man sieht alles und man kann sich das vorstellen wie ein Kinderzimmer von unseren Mädchen, der Setzkasten. Ja? Da hat viele kleine Kästchen und da hat alles seinen Platz, da kann man alles einordnen. Und da fühlen wir uns wohl, wenn wir die Welt einordnen können in unseren Setzkasten. Und so ein Setzkasten bietet die Evolution. Und so eine Brille, allerdings eine Alternative, bietet die Sicht, die wir als Christen tragen. Wir sehen die Welt radikal anders. Radikal anders? Das heißt nicht, dass es nicht in Bezug auf die Welt viele, viele Überschneidungen gäbe. Aber unser Setzkasten sieht ganz anders aus. Unsere Brille liefert uns andere Zusammenhänge. Und das ist der Grund, warum wir dann manchmal so fruchtlos, hart und nächtelang diskutieren. Ich halte das für eine wichtige, also für mich war das eine wichtige Einsicht. Sowohl diejenigen, die für Evolution argumentieren, als auch die, die für Schöpfung argumentieren, sind Brillenträger. Beide weit davon entfernt, objektiv zu sein. Es sind beides Brillenträger und es tut gut, auch zur Diskussionskultur kann es viel beitragen, wenn wir uns dessen bewusst sind. Wir sind Brillenträger. Aber diese Wahl der Brille hat gravierende Konsequenzen. Ich möchte das belegen durch zwei kurze Zitate aus einem Artikel, den Harald Zurhausen in der Wochenzeitung Die Zeit geschrieben hat, und zwar im Oktober vergangenen Jahres. Harald Zurhausen ist der Direktor des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg und einer der führenden Forschungsrepräsentanten in Deutschland. Er hat einen Artikel geschrieben, Evolution und Gedächtnis. Und er fragt dort am Anfang in der Einleitung oder stellt fest in der Einleitung, den Verlauf der Evolution können wir heute sogar in gewissen Details nachvollziehen. Jetzt stellt er eine Frage, die ich für wichtig halte und die das bestätigt, was ich hier versucht habe zu skizzieren. Ich zitiere, wird dadurch die Sicht unserer Stellung in der Natur und im Evolutionsgeschehen und damit unser Weltbild beeinflusst? Und er schließt seinen Artikel mit folgender Bemerkung, ich zitiere noch einmal Harald Zurhausen, die Molekularbiologie ist heute im Begriff, Lebensprozesse und Verhaltensmuster bestimmten Strukturen und sich davon ableitenden Funktionen zuzuordnen. Sie hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, in diese Bereiche einzugreifen. Gleichzeitig legt sie das Fundament, Leben rational zu verstehen zu können. Dies wird einen nachhaltigen Wandel unserer Sicht des Lebens auf diesem Planeten und unserer Stellung in der Evolution bewirken. Was wird hier passiert? Hier hat einer, zeigt einer, ich denke, in sehr klarer Weise, was in unseren Tagen heute passiert. Wir haben ein Weltbild, von dem wir alle, sofern wir eine Schulausbildung genossen haben, geprägt sind. Ich merke das bei mir immer wieder, das ist gar nicht so, dass ab dem Moment, wo ich Christ geworden bin, dass da für mich Evolution tabu war. Das ist eine Illusion. Ich bin davon zutiefst in meiner ganzen Ausbildung, in meiner Art zu denken, zutiefst geprägt. Und die Schüler in der Schule, die Schülerinnen heute, die werden in einer grundlegenden Art davon geprägt. Das heißt aber, dass hier von einem Weltbild, das zunächst einmal maßgeblich aus der Biologie gespeist wird, und das erleben wir ja heute, durch Veränderungen in dieser Disziplin unser gesamtes Weltbild massivst beeinflusst wird und durcheinander gerät. Evolution, Schöpfung, ich hatte gesagt, beide dieser Brillen, beide dieser Weltanschauungen erheben den Anspruch, alles, was wir sehen, alles, was wir erkennen können, alles, was wir denken können, in einen Gesamtrahmen zu stellen. Das macht etwas von der Attraktivität aus. Ich möchte vielleicht einmal ganz kurz diese beiden Dinge, ich denke, in der einen oder anderen Version haben Sie sowas Ähnliches schon gesehen. Ich möchte einmal ganz kurz versuchen, das zu verdeutlichen, wie das aussieht, wenn man durch diese beiden Brillen guckt, wenn man einmal die Ursprungsmodelle betrachtet. Was für Unterschiede es da gibt. Nun, heute lernen wir in der Schule, dass die Erde ein Alter von etwa 4,5 Milliarden Jahren hat. Eines der Hauptargumente, die man dazu heute anführt, sind die Verteilung der Isotopen, das heißt diese ganzen radiometrischen Datierungsmethoden, interpretiert man in diesem Sinne. Man interpretiert auch alle geologischen Schichten, die Fossilien führen, im Rahmen von langen Zeiten. Man nennt das auch in der Geologie das aktualistische Prinzip. Dahinter verbirgt sich ganz einfach Folgendes, dass man sagt, all das, was wir sehen in der Geologie, in den Schichten, was wir dort wahrnehmen, das müssen wir verstehen durch Prozesse, die wir heute beobachten können. Und da passiert nicht sehr viel. Folglich, wenn wir in diesen Schichten, ja, zum Beispiel im Altmühltal, dort wo der Archäopteryx gefunden worden ist, wenn wir dort eine 200 Meter mächtige Kalkwand finden und das erklären wollen und heute in den Ozean gehen und dort die Raten messen, wie langsam der Kalk rieselt, dann können wir dort Sedimentationsraten in der Größenordnung Millimeter pro Jahr bestimmen. Das hängt ab, wo wir genau bestimmen. Und wenn man das hochrechnet, dann kann das ein Viertklässler ausrechnen, dass man für diese 200 Meter mächtige Wand entsprechende zigtausend Jahre braucht. Und das ist jetzt in der ganzen geologischen Schichtenfolge nur ein ganz kleiner Ausschnitt und folglich ist die ganze Sache erledigt. Die Frage der Zeit ist erledigt. Paläontologische Daten werden im Rahmen evolutionär aufsteigender Fossilreihen gestellt. Also etwas karikiert von der Urzelle, von der Amöbe bis hoch zum ach so verständigen Menschen. Das ist damit gemeint. Wir werden darauf nachher noch zu sprechen kommen. Zur Lebensentstehung geht man heute ganz selbstverständlich davon aus, dass Leben ja etwas komplexere Chemie ist. Insofern bin ich da ganz gut mit der Wahl meines Studienfachs. Dass das etwas mit Wechselwirkung von Materie zu tun hat und dass dieses Leben ja im Grunde genommen zwangsläufig irgendwann mal irgendwie entstehen musste. Die Entstehung biologischer Information, das hat auch etwas mit Materie zu tun, das ist gar nichts besonders Aufregendes. Wir glauben das heute zum größten Teil verstanden zu haben oder in absehbarer Zeit zu verstehen, wenn wir die ganze Sache mit der Gentechnik noch etwas besser im Griff haben. Vielleicht noch zwei ganz wichtige Dinge. Zum Schluss, das eine ist, man geht heute davon aus, dass die Faktoren, die wir kennen, als da wären, vor allem, da hat sich seit Darwin nichts Wesentliches geändert, Mutation, das heißt zufällige Veränderung im Erbgut und Selektion. Dass diese fassbaren Evolutionsfaktoren, man kann das spezifizieren und noch komplizierter machen heute in der Molekularbiologie, aber im Wesentlichen sind das diese Faktoren, dass man davon ausgeht, dass diese Faktoren genügen, um diese Höherentwicklung von der Amöbe zu Goethe zu verstehen. Ja? Das steckt mit dahinter, hinter dieser Weltbrille. Das andere ist die Ähnlichkeit. Die Ähnlichkeit von Lebewesen, die wird zurückgeführt auf eine Abstammung, auf die Phylogenie. Praktisches Beispiel, damit das nicht nur so einige Fremdwörter oder Fachwörter sind. Wir kennen das ja auch, dass Ähnlichkeit etwas mit Abstammung zu tun hat. Das haben sich die Leute ja nicht aus den Fingern gesogen. Wenn wir morgen Nachmittag einen Spaziergang machen und in den Kinderwagen von Familie Müller reinschauen, und wir kennen diese Familie jetzt etwas, dann kann durchaus Folgendes passieren, dass beim Blick in den Kinderwagen mir der Ausspruch entfährt, obwohl ich das manchmal für blöd halte, ganz der Onkel Fritz, ja, weil ich nämlich entdeckt habe, die Nase, die ist ganz typisch für den Onkel Fritz, und die Augenfarbe, die ist von der Tante Frieda. Ja? Das, da wissen wir, Ähnlichkeit hat etwas mit Abstammung zu tun. Das ist also gar nicht so schlimm. Nur, wir wissen auch, dass das nicht generell so gilt. Ähnlichkeiten gibt es auch, wenn wir Tiere und uns Menschen vergleichen. Es wird keiner abstreiten, dass wenn wir das Skelett eines Menschen mit einem Schimpansen vergleichen, dass hier die Ähnlichkeit auffallend groß ist, zumal wenn wir als Skelett zum Beispiel daneben ein Schwein oder eine Maus oder eine Schlange legen. Ja? Da gibt es abgestufte Ähnlichkeiten, ganz ohne Frage. Was diese Ähnlichkeit bedeutet, wie sie zu verstehen, zu interpretieren ist, ist eine ganz andere Frage. Es käme zum Beispiel keiner auf die Idee, ja, vielleicht gibt es einige Musikliebhaber hier unter uns, Mozart. Vielleicht nicht jedermanns Geschmack, aber nehmen wir mal den. Es könnte sein, dass jetzt jemand hier unter uns sitzt, der Mozart-Kenner ist. Und trotzdem gibt es ein Stück, das man noch nicht gehört hat. Und doch wird es für einen Mozart-Kenner überhaupt kein Problem zu sein, ein noch unbekanntes Stück aufgrund typischer Merkmale diesem Komponisten zuzuordnen. Nicht etwa, weil man diese Ähnlichkeit interpretiert, da ist jetzt aus einem alten Mozart-Stück ein neues hervorgegangen, sondern weil man sehr genau weiß, dieser Komponist hatte gewisse Vorlieben, gewisse Eigenarten. Das heißt, hinter Ähnlichkeit kann durchaus auch ein Genius stehen. Hinter Ähnlichkeit kann durchaus auch ein Plan stehen. Ja? Oder Sie können andere Beispiele nehmen aus der Architektur. Jemand, der sich dort auskennt, der wird anhand bestimmter Baumerkmale, die einander ähnlich sind, auf einen gemeinsamen Baumeister. Schauen Sie sich zum Beispiel die Opern in Dresden oder sowas zum Beispiel an. Ja? Das finden Sie immer wieder in Europa, bestimmte Bauelemente, weil die auf diesen Architekten zurückgehen. Nicht, weil diese Gebäude auseinander entstanden wären. Das weiß jeder, dass das nicht geht. Ja, aber in der Biologie sehen wir das anders. Wir können dieselbe Welt auch anders sehen. Wir sehen dieselben fossilführenden Schichten, machen uns darüber unsere Gedanken und interpretieren sie aber, weil wir eine andere Brille aufhaben, nicht als 4,5 Milliarden Jahre alt, sondern wesentlich jünger. Ich lasse mich übrigens auch nachher für die Diskussion, ich möchte das gerne gleich vorausschicken, ich lasse mich nicht auf die Diskussion ein, ob die Erde jetzt vor 6725 Jahren am 7. September geschaffen worden ist, um 9.20 Uhr. Darauf lasse ich mich nicht ein. Aber ich sage, ich gehe heute davon aus, dass die Erde größenordnungsmäßig, ich bin noch sehr vorsichtig, manche greifen mir das an, ich sage das trotzdem bis heute nur so, dass ich davon ausgehe, dass die Erde zigtausend, größenordnungsmäßig 10.000 Jahre alt ist. Die fossilführenden Schichten, die sehe ich auch mit meiner Brille, aber meine Interpretation wird ganz anders aussehen. Ich gehe davon aus, dass das Wesentliche an diesen fossilführenden Schichten ist, dass sie durch Prozesse zustande gekommen sind, die gerade nicht alltäglich und für uns heute beobachtbar sind, sondern dass hier irgendwelche größere Instabilitäten im Ökosystem aufgetreten sind, irgendwelche Katastrophen. Paläontologische Daten, also die Daten aus der Leute, die sich mit alten Zeugnissen von Lebewesen beschäftigen, die werden in diese katastrophischen Erdgeschichte interpretiert. Ich gehe des Weiteren mit meiner Brille davon aus, da sehe ich überall Zeugnisse dafür, dass Lebewesen als Grundtypen, als Arten, wenn wir den Begriff von ersten Mose, aus den ersten beiden Kapiteln des ersten Buches Moses aufnehmen, dass dort Arten geschaffen wurden, die sich sehr wohl ausdifferenzieren können, spezialisieren können, aber nicht über alle Grenzen hinweg. Wir haben ja versucht, das mit diesem Begriff Mikroevolution einmal zu benennen. Also durchaus eine Variationsmöglichkeit in bestimmten Grenzen. Übrigens, wer das nicht glaubt, den lade ich gerne ein, mal einen Tag im Labor mitzuerleben. Das kann man ganz schnell, zum Beispiel an Bakterien, ganz schnell zeigen, so etwas gibt es. Die Entstehung biologischer Informationen, das verstehen wir mit unserer Brille, nicht objektiv, mit unserer Brille als einen geistigen Prozess. Wer dazu etwas nähere Informationen will, dem empfehle ich Bücher von Werner Gitt. Er als Informatiker ist an dieser Stelle der Kompetentere. Zum Beispiel dieses Buch am Anfang war die Information. Mit meiner Brille, die ich trage, würde ich auch sagen, biologisch diese Evolutionsfaktoren, die reichen aus, um diese Arten aufzuspalten, aber nicht, um diese Lebewesen durchzuvariieren vom Bakterium bis zum Menschen. Und die Ähnlichkeit würde ich persönlich eher interpretieren als ein Hinweis auf den dahinterstehenden Schöpfer und nicht auf eine allmächtige Evolution. Das einfach mal, um einen Eindruck zu haben, wir haben dieselben Fakten, wir sehen dieselben Dinge, haben eine unterschiedliche Brille auf und bekommen zu unterschiedlichen Aussagen. Der Grund ist nicht, dass der eine dümmer als der andere ist, sondern der Grund dafür ist, wir tragen unterschiedliche Brillen. Ich hatte vorhin gesagt, das heißt, jetzt muss ich mal mich technisch kurz informieren, wie sieht das aus oder wie ist das üblich mit der Pause, dass ja, ich so den Punkt ansteuern kann.
Gut,
ich
wäre gegen 10, also von der Zeit
an. Gut, okay. Gut. Dann würde ich gern noch die 10 Minuten, die noch bleiben, nützen, um diesen anderen Punkt anzusehen. Ich habe jetzt versucht klarzumachen, es geht bei diesen beiden Begriffen Schöpfung, Evolution um zwei Weltanschauungen, um zwei voneinander grundsätzlich verschiedene Positionen, in denen man versucht, alles unter einen Hut zu bringen, alles zu sehen. Ich halte das für wichtig, dass man das als Hintergrundinformation sieht. Als zweites wollte ich anfangen, zumindest jetzt mal darauf hin, das klarzumachen, die Tragödie dieser beiden Brillen oder in meinen Augen vor allem die große Verbreitung, die Allgegenwart dieser Brille Evolution scheint mir zu sein, die Konsequenzen, die daraus kommen. Das hat übrigens auch Konsequenzen für unser Bibelverständnis. Nur ganz kurz in einem Schnelldurchgang, weil Sie da die professionelleren Leute sind im Vergleich zu mir. Nur ein ganz kurzer Durchgang. Wenn wir das Bibelverständnis nehmen und jetzt unsere beiden Brillen durchspielen, dann ist die Bibel im besten Falle mit der Evolutionsbrille gesehen, wenn man gutmütig ist, ein Produkt unserer Kulturgeschichte, das man je nach Lust und Laune und je nach Disziplin, je nach Vorlieben be- oder missachten kann, ohne weitere Konsequenzen.
Levitikus oder Lukas?
Das soll hier Levitikus sein. Entschuldigung, das müsste normalerweise noch etwas. Ja. Moment, ich bin mir gerade. Gucken Sie mal sicherheitshalber kurz nach. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so ganz sicher. Ich muss zugeben, ich habe die Stellen nicht. Ist Levitikus. Gut. Das sind Aussagen zum biblischen Selbstverständnis. Vor allem möchte ich vielleicht hier mal auf Römer 10 eine ganz bekannte Stelle, die habe ich, das ist eine der wenigen, die ich so im Kopf habe, wo Paulus drauf eingeht und sagt, daraus folgt der Glaube. Ja? Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt kommt aus dem gehörten Wort, nämlich dessen, was hier drin steht. Oder wenn Paulus seinem Ziehsohn Timotheus schreibt, das, was dort geschrieben steht, das ist nützlich zur Selbsterkenntnis und vielen anderen Dingen mehr, die er dort nennt. Unser Gottesbild ist durch die Evolutionsbrille gesehen letztlich ein psychologisches Phänomen. Ja? Das heißt, dieser Gott ist ein Konstrukt, dass ich mir selbst zurechtlege. Übrigens, wenn ich das recht sehe, dann liegt hierin genau. Gottesbild. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann finden wir dort sehr vielfältige Aussagen, wo Gott sich selbst vorstellt. Wenn er zum Beispiel bei Mose sagt, dort am brennenden Dornbusch oder dann auch nachher bei der Gesetzesübergabe, wenn er sagt, ich bin da, ich bin der Herr, der in euch, in dich investiert hat. Oder all die anderen Stellen, die gar nicht vollständig sind, sondern nur einige Dinge mal anreißen. Der Mensch, darauf werden wir nachher noch ausführlicher kommen müssen, der Mensch ist hier einfach eine, übrigens, das darf man nicht vergessen, konsequent evolutionär gedacht, ein Durchgangsstadium in der Entwicklung der Lebewesen. Und das ist gar nicht so, man kann das zum Beispiel nachlesen bei Konrad Lorenz oder so, dass man hier durchaus noch Hoffnung haben kann auf Größeres, was immer das auch sein mag. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Hoffnung so begründet ist, zumal wenn man die Geschichte schaut. Wenn wir in die Bibel hineinsehen, dann finden wir ganz eindeutig die Behauptung, dass der Mensch von Anfang an, von Genesis 1 an, als Mensch geschaffen ist. Und das ist nicht nur Aussage von Genesis 1 und bis 3 oder wo auch immer. Das ist übrigens auch ein Punkt, dass man Schöpfung immer meint, sei das Thema der ersten beiden Kapitel der Bibel. Das ist Irrtum. Schöpfung ist durchgängiger Gedanke in der Bibel. Zum Beispiel an der Frage des Menschen, Römer 5 und auch 1. Korinther 15. Wenn Paulus vergleicht Adam und Christus und sagt, so wie durch den einen Menschen der Tod in die Welt gekommen ist, so kommt durch den anderen einen die Rettung, dann frage ich mich, was das heißt, wenn wir den Kompromiss versuchen und sagen, ja, wir wissen ja heute längst, dass Adam gar keine historische Person ist, sondern dass Adam einfach, ja, vielleicht ist er mit so einer Horde wilder Menschen gerade von den Bäumen geklettert und durch die afrikanische Savanne getrabt, ja. Wen meint dann Paulus denn bitteschön mit diesem einen Christus? Wenn wir den Adam, diese historische Person, verschwimmen lassen im Mensch-Tier-Übergangsfeld, dann geht uns auch Christus in diesem Argumentationszusammenhang, in seiner herausragenden Funktion als Heils, als Retter verloren. Das möchte ich einfach an der Stelle deshalb betonen, weil manche so tun, als wären Schöpfungsfragen periphere Themen. Man muss aufpassen. Ich bin schon davon überzeugt, dass nicht jeder sich in dieser Thematik unbedingt vertiefen muss. Nur, es könnte sich als gefährlich herausstellen, an dieser Stelle weich zu sein, nicht klar zu sein und zu meinen, ob jetzt der Mensch konkret als Mensch geschaffen worden ist oder ob Gott hier einfach die Evolution gelenkt hat und dafür gesorgt hat, dass der Mensch irgendwann ein vernünftiges Wesen geworden ist. Es könnte sein, dass das zum Einfallstor wird, wo man am Ende die Kurve nicht mehr kriegt. Einfach nur als Warnung. Sünde und Vergebung, zwei biblisch sehr zentrale Begriffe, kann man mit der Evolutionsbrille letztlich nur wieder, da braucht man einen Psychologen oder noch bestenfalls den Therapeuten, ja, der hier helfen kann. Und auf einer psychologischen Ebene auch das Problem zu bewältigen ist. Ja, das sehen wir mit der Evolutionsbrille. Im anderen Fall hat der Sündenfall seinen historischen Platz in der Geschichte, siehe Genesis 3. Und wir sehen auch, dass jeder Mensch in der Folge dieses geschichtlichen Ereignisses dann den Tod verdient hat, weil er in der Tradition, in der Nachfolge Adams Sünder ist. Nur mal so eine ganz provokative Zwischenfrage. Wo denn in diesem Tier-Mensch-Übergangsfeld war denn dieser dann so willkürlich genannte Adam in der Lage, für sein Tun Verantwortung zu übernehmen? Überhaupt zum Sünder werden zu können? Und wäre dann, wenn das wirklich die richtige Interpretation wäre, wie sähe das denn mit dem Tod aus? Sind wir dann noch gewillt, das festzuhalten, dass der Tod wirklich Folge der Sünde ist und der Tod nicht, wie die Biologen uns sagen, eigentlich das Leben ist? Ja? Nämlich, dass der Tod schon immer da sein muss, dass Leben ohne Tod gar nicht denkbar ist. Denken Sie nur, die Erde wäre schon vom ersten Moment an zur Überbevölkerung verdammt. Ja? Es ist die Frage, welche Brille wir aufsetzen. Mit der Vergebung ganz Ähnliches. Das hat seine Konsequenzen, welche Brille wir aufsetzen. Und das halte ich für wichtig, dass wir das uns selber klar machen. Ob wir jetzt genügend Argumente, um den Schüler davon zu überzeugen, dass die Evolution nicht ist, da habe ich meine Zweifel. Die Schüler werden wir möglicherweise überzeugen können. Nur, wir werden nicht verhindern können, dass sie, so sie denn sich für solche Fragen interessieren, später an der Universität Leuten begegnen werden, die eben noch mehr Argumente parat haben als wir. Und machen wir uns nichts vor. Wer heute an der Universität Biologie studiert, der bekommt über diesen Brillengedanken, über die Erkenntnistheorie, die all dahinter steht, nichts zu hören. Er bekommt diese Biologie mit ihrem Evolutionsunterbau präsentiert als Faktum. Ernst Mayr, einer der führenden Taxonomen, deutschstämmiger Amerikaner, Biologieprofessor an der Harvard University, sagte in den 80er Jahren in einem Interview, einer der prägenden Biologieprofessoren unserer Tage, wer heute die Evolution noch leugnet, der ist für mich überhaupt kein akzeptabler Diskussionspartner mehr. Ja, das ist etwa der Stand dort. Ich bin in Konstanz einer Biologielehrerin, die unterrichtet Biologie in der Oberstufe, Leistungskurs Biologie, die sagt mir, ich habe in meinem ganzen Studium nichts davon gehört, dass man an diesen Konzepten auch nur irgendwelche Schwachstellen finden könnte. Sie sagt, ich empfinde, dass hier manche Dinge nicht befriedigend sind. Aber gehört habe ich in meinem ganzen Studium darüber nichts. Das halte ich für wichtig, dass wir diese Grundlagen, dass wir davon etwas wissen. Und dass wir jetzt nicht so tun, darauf werden wir nachher kommen, als könnten wir das rational erklären. Das können wir nicht. Aber ich halte es für eine große Hilfe, wenn wir für uns selber und für die, mit denen wir zu tun haben, ihnen zeigen können, guck mal, wir haben übertragen alle Brillen auf. Und du kannst das so sehen und du kannst das so sehen. Ich habe den Versuch gemacht, ich war 3 Jahre in einer deutschen Auslandsschule in der Schweiz tätig und habe dort Biologie in der Oberstufe unterrichtet. Ich habe zur Evolution des Menschen, ich habe das ganz selbstverständlich unterrichtet. Ja? Das geht gar nicht anders. Wenn die ihr Abitur machen wollen, müssen sie das wissen, müssen sie das rekapitulieren können. Nur, ich habe dann meine Schüler dann hinterher eingeladen und habe gesagt, guck mal, jetzt machen wir noch 3 Stunden was anderes. Jetzt zeige ich euch mal, dass man dieselben Knochen und dieselben Fakten, die wir heute haben, auch mit einer anderen Brille in Zusammenhang bringen kann. Und ich bin davon überzeugt, ich habe sicher in keinem Kopf die Evolution unglaubwürdig, zumindest maßgeblich unglaubwürdig gemacht. Aber wenn Sie nichts gelernt haben, dann hoffe ich, dass Sie das eine gelernt haben, dass es unterschiedliche Standpunkte gibt, von denen man aus dieselben Dinge sehen kann und unter Umständen zu ganz unterschiedlichen Endaussagen kommt. Ich halte das für einen gewissen Lernerfolg, wenn man so etwas gelernt hat. Machen wir an dieser Stelle Pause und machen dann nachher weiter.
Eine halbe Stunde.